Vis-à-vis.
Katrin Klöpper, schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich.
Sie arbeiten ja jeden Tag mit wirklich jungen Kindern, die sich auffällig entwickeln. Erinnern Sie sich noch an den Fall, bei dem Ihnen zum ersten Mal klar wurde, das könnte was mit zu früher Bildschirmnutzung zu tun haben?
Ja, tatsächlich, ziemlich eindeutig. Also ich glaube, das ist ein Kind, was ich nicht vergessen werde. Das Kind war 2,5 Jahre alt und wurde vom Kinderarzt vorgestellt wegen einer schwereren Entwicklungsstörung. Der beschrieb, dass dieses Kind weder in die Sprache kommt, beziehungsweise andersrum. Es hat tatsächlich erst gesprochen und dann hat es die Sprache wieder verloren. Er sagte, dieses Kind ist nicht ansprechbar, hört nicht auf seinen Namen, reagiert kaum auf Geräusche, Laute von seiner Seite, was mit 2,5 sehr ungewöhnlich ist.
Und wie kamen Sie dann darauf, dass das was mit der Bildschirmnutzung zu tun haben könnte?
Das hat lange gedauert, tatsächlich. Wir haben das Kind dann in die Förderung aufgenommen. Wir haben darauf hingewirkt, dass das Kind die Kita wechseln konnte in eine Inklusion, wirklich sehr erfahrene Kita. Und was wir dann beobachteten, war, dass so nach 3-4 Wochen dieses Kind sich anders entwickelte. Dass das Kind also ein Spielverhalten zeigte zum Beispiel. Und immer wenn dieses Kind aber zu Hause blieb, weil die Kita eine Schließzeit hatte, weil es krank war, dann stellten wir fest, dass die alten Symptome wieder zurückkamen. Bis wir dann schließlich in vielen Gesprächen nach allem gefragt hatten, was einen Bildschirm hatte. Und wir dann auf eine massiv hohe Zahl kamen.
Von wie vielen Stunden sprechen wir da so?
In dem Fall 18 Stunden.
18 Stunden am Tag?
Am Tag.
Das war ein 2,5-jähriges Kind. Auf diesen ersten Fall sind ja noch viele andere gefolgt. Würden Sie von einer Welle sprechen, von Fällen, in denen ein Bildschirm hinter so einer Entwicklungsverzögerung steckt bei den Patientinnen, die Sie behandeln?
Das ist schwierig zu sagen. Also ja, Welle habe ich auch schon mal genutzt, das Wort. Und das trifft es vielleicht auch am besten. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade eine erhebliche Häufung dieser Kinder.
Wie erleben Sie denn diese Kinder generell? Also können Sie veranschaulichen, ja, wie Sie die wahrnehmen?
In den schlimmsten Fällen, und von denen spreche ich jetzt mal. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal einfach ein Kind. Dieses Kind kommt zu uns und bereits auf dem Weg zur Anmeldung ist dann für die Beobachter deutlich zu sehen, dass dieses Kind praktisch keinerlei Wahrnehmung hat. Es guckt nicht nach rechts und nach links, es geht mehr oder weniger stur geradeaus. Häufig auf den Zehenspitzen, das beobachten wir eben auch ganz häufig. Und dieses Kind ist nicht ansprechbar. Also auch wenn jetzt zum Beispiel die Eltern es beim Namen rufen, um es zum Beispiel in das Arztzimmer zu bekommen, dann reagiert dieses Kind auf die Ansprache überhaupt nicht. Wir haben im Wartebereich sehr viel Spielzeug für verschiedene Altersgruppen und die Kinder nehmen auch dieses Spielzeug kaum wahr, nehmen andere Menschen kaum wahr, die ihnen begegnen.
Also wenig Reaktion, wenig bis keiner. Die Sprachentwicklung verzögert, das gehört auch meist dazu, ne?
Ich würde es gar nicht verzögern nennen. Es gibt keine bei diesen schwer betroffenen Fällen.
Jetzt kommen viele dieser Kinder häufig erstmal mit der Verdachtsdiagnose Autismus zu Ihnen, werden geschickt vom Kinderarzt oder die Eltern machen sich selber Sorgen. Aber es ist kein Autismus.
In die Richtung gehe ich zumindest, so würde ich das sagen. Und zwar unterscheidet sich das, dass wir, wenn wir ein Kind haben, was zum Beispiel den Kriterien eines frühkindlichen Autismus entspricht, dann haben wir ein Kind, was schon wahrnimmt, aber in einer anderen Art und Weise. Wir erleben auch häufig eine Form von Kontaktaufnahme, die uns ungewöhnlich erscheint, aber in der Regel ist es eine. Und der Unterschied, den ich jetzt wahrnehme, ist, dass die Kinder, die ich jetzt meine, für die bin ich nicht existent. Ob ich dort bin und bin eine Säule oder ich bin ein Mensch, ist relativ egal. Das heißt, die Erkennung zwischen lebenden Wesen und statischen, nicht lebenden Wesen ist für die Kinder nicht vorhanden.
Also sie nehmen nicht anders wahr, sie nehmen nicht wahr.
So erscheint es mir zumindest.
Weil es aber erstmal in der Symptomatik Ähnlichkeiten gibt, hat sich jetzt so dieser Begriff des digitalen Autismus etabliert. Sie mögen den nicht sonderlich, weil es eben kein Autismus ist. Woher wissen Sie denn, dass tatsächlich kausal die Ursache für diese Verhaltensauffälligkeiten wirklich das Handy ist? Also Henne und Ei sind da noch nicht erwiesen, oder?
Nein, wir haben diese Untersuchungen noch nicht. Bis jetzt handelt sich das um eine Vermutung.
Was aber ja bewiesen ist, ist, dass die ersten 3 Lebensjahre entscheidend sind für die Entwicklung von Sprache und Emotionen. Warum ist denn Bildschirmkonsum in dieser Zeit so schädlich?
Der Bildschirm lenkt praktisch die Aufmerksamkeit des Kindes, und zwar auf den Bildschirm. Und was in der Zeit nicht stattfindet, ist, dass das Kind sich mit altersangemessenen Reizen beschäftigt. Und vor allem, es nimmt die Kinder aus der Interaktion mit den Bezugspersonen. Und die Bezugspersonen sind mit die wichtigsten Informationsgeber für ein kleines Kind.
Okay, also das kindliche Gehirn lernt, indem es sich anschaut, wie reagiert Mama oder Papa, wenn ich mich so und so verhalte, Umgebungsreize, das ist extrem wichtig, damit ein Lerneffekt eintreten kann.
Genau. Und das andere ist auch, dass das Kind sich aktiv beschäftigt, was es aber nicht tut, wenn es von einem Bildschirm gebannt ist.
Wie offen erleben Sie denn die Eltern ihrer Patientinnen und Patienten, wenn die bei Ihnen sitzen? Also reden die offen darüber, dass sie ihrem Kind, ihrem wirklich kleinen Kind, schon ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand drücken?
Das ist völlig unterschiedlich. Manche Eltern sprechen sehr offen darüber, wenn wir fragen, beziehungsweise wenn wir genauer auch erklären. Und dann können wir darüber auch ganz dezidiert sprechen. Für manche Eltern ist es sehr schambesetzt. Das heißt, wir hören in vielen Fällen, ja, das ist nur ganz kurz, das ist eine halbe Stunde, nicht mehr. Und das sind auch nur Kinderlieder.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass den Eltern schon bewusst ist, dass sie da was nicht Gutes tun?
Häufig merken sie das, mindestens intuitiv. Aber sie kommen dann aus bestimmten Situationen und Dynamiken nicht heraus.
Weil es einfach praktischer ist, dem Kind ein Handy in die Hand zu drücken, als sich mit ihm zu beschäftigen? Oder warum machen die das? Sie haben vorhin das Beispiel genannt, 18 Stunden am Tag, einem 2,5-Jährigen.
Häufig.
Warum?
Liegt das auch an den familiären Belastungen? In dem Fall, wenn zum Beispiel keine Kita zur Verfügung steht, aber mehrere Kinder auf engstem Raum zu betreuen sind, es ist Winter, dann ist das ein Mittel, um Kinder schnell ruhig zu stellen. Aber es gibt so viele verschiedene Gründe, warum Eltern das machen. Viele Eltern setzen das ein, zum Beispiel, weil sie denken, dass die Kinder aus dem Bildschirm etwas lernen, zum Beispiel eine deutsche Sprache, wenn sie selber keine Deutsch-Muttersprachler sind. In dem Fall ist es eben die Begründung, dem Kind etwas Gutes zu tun. Dann steht das ja oft auch noch drauf, dass die Kinder früher in die Sprache kommen. Manche möchten auch, dass ihre Kinder frühzeitig digitalisiert werden und stellen sich vor, das könnte ein Weg dazu sein.
Also geht das auch quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen?
Ja, durch alle. Ich kann das nicht von einer sozialen Schicht abhängig machen. Ich kann das nicht von einer Nationalität abhängig machen. Das betrifft letztendlich durch alle Schichten sehr, sehr viele Menschen.
Die, die den Weg zu Ihnen in die Kinder- und Jugendambulanz, ins sozialpädiatrische Zentrum schaffen, die behandeln Sie ja, ne? Musiktherapeutisch, ergotherapeutisch, Sie haben da ein interdisziplinäres Team. Was beobachten Sie denn? Sind diese Entwicklungsverzögerungen reversibel? Also kann man das wieder gut machen?
Je früher wir damit ansetzen, desto mehr Zeit hat das Kind tatsächlich auch versäumt, das nachzuholen. Und ja, ich sehe da bei einigen eine recht gute Prognose. Ich möchte aber hier ganz klar noch sagen, das hängt gar nicht unbedingt von der Therapie ab, die wir machen. Die machen wir. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, die Eltern zu stärken und auch die Betreuungsangebote, das heißt die Kitas, die Kinderläden, die Tagesmütter dabei zu begleiten, diesen Kindern Beziehung anzubieten.
Also Sie haben eben gesagt, die Elternarbeit ist so wichtig. Sie müssen also an die Eltern ran, auch damit die eben nicht mehr die Geräte anmachen und ihrem Kind in die Hand drücken. Wie schwierig ist das denn?
Das ist für die Eltern sehr schwer, das muss man sich vorstellen. Zumal die Eltern auch heute selber schon digital aufgewachsen sind, ihre Geräte eben auch wie selbstverständlich nutzen.
Also auch sehr viel Zeit vor ihnen verbringen und dann vielleicht auch als Vorbild.
Das Vorbild ist das eine, das andere ist, sie stehen dann dem Kind aber auch nicht zur Verfügung, um aus dem Gespräch, aus der Interaktion mit den Eltern zu lernen.
Wenn als Maßnahme die Kinder eben die Geräte weggenommen bekommen, zeigen die dann eigentlich so eine Art Entzugsverhalten? Also ist das vergleichbar mit einer Sucht?
Ja.
Wie reagieren die?
Diese Kinder versuchen also mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, wieder an ihre Geräte heranzukommen. Das heißt in erster Linie mit Wutausbrüchen, mit großen Schwierigkeiten in der Regulation beziehungsweise zeigen keinerlei Frustrationstoleranz. Sie versuchen, an die Taschen dran zu kommen, in denen sie die Geräte auch vermuten. Wir haben Kinder, die sehr, sehr gut die Bildschirmcodes knacken können, indem sie sozusagen die Fingerverläufe der Eltern beobachten. Vor allem aber stellt die Eltern vor große Herausforderungen die Reaktion der Kinder.
Welche langfristigen Folgen hat das denn für die Kinder, wenn sie schon so früh zu viel Zeit vorm Bildschirm verbracht haben? Sie haben schon beschrieben, welche Symptome die zeigen. Wie geht das denn weiter?
Wenn ich Ihnen das jetzt beantworten könnte, das weiß ich nicht. Wir stehen am Anfang von etwas. Und das ist letztendlich auch das, was mir die großen Sorgen macht. Denn das, was die Kinder dort verpassen an Entwicklung, ich kann mir schwer vorstellen, wenn die Kinder zum Beispiel mit 5 Jahren zu uns kommen, dass sie das noch alles wieder aufholen können, was sie bis dort nicht entwickelt haben. Und meine Sorge ist, dass davon sehr viel zurückbleibt. Dass also, wenn Kinder sehr schwer betroffen sind, tatsächlich auch nicht selbstständig leben können werden, wenn sie denn in die Verantwortung für sich selbst kommen sollen ab dem 18. Lebensjahr.
Also geht es in Richtung einer dauerhaften geistigen Behinderung?
Ich kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Dafür gibt es keine Beweise. Ich würde das eher als meine Sorge sehen, dass die Kinder tatsächlich in vielerlei Hinsicht unselbstständig bleiben.
Jetzt spielen Handys, Tablets, Computer nun mal eine wichtige Rolle bei uns im Alltag. Man kann auch schlecht die Zeit zurückdrehen, aber würden Sie trotzdem eine ganz klare Altersgrenze formulieren, bis zu der Kinder nach Möglichkeit gar keinen Kontakt haben?
Ich würde tatsächlich mich anschließen der Kampagne Medienfrei bis 3. Also das würde ich dringend unterstützen, dass die Kinder bis 3 keinerlei Zugang haben.
Also auch kein Fernseher, um mal ein ganz klassisches Medium zu nennen.
Das ist häufig nicht umsetzbar und nicht realistisch. Das heißt, insbesondere wenn ein älteres Geschwisterkind da ist, dann ist der Fernseher einfach da. Und dass der gar nicht angeschaltet wird, das kann ich mir wünschen, aber das wird nicht stattfinden. Da ich selber Mutter bin, weiß ich auch selber, wie schwierig das ist. Es wäre eben dann in dem Fall wünschenswert, so wenig wie möglich und vor allem begleitet. Aber keine Handheld-Medien, das heißt nichts, was das Kind als Smartphone, Tablet oder ähnlichen Dingen in die Hand bekommt und was direkt vor den Augen ist.
Ihnen ist das Thema ja auch so wichtig, deswegen geben Sie auch überhaupt Interviews, obwohl das eigentlich gar nicht Ihre große Leidenschaft ist.
Nein.
Weil dieses Thema, dieser Bildschirmkonsum, Ihnen besonders große Sorgen bereitet, beziehungsweise was Ihnen auch besonders bitter aufstößt. Warum?
Weil es vermeidbar ist. Wenn wir als Erwachsene diesen Kindern die Bildschirme nicht in die Hand geben, dann haben sie diese Entwicklungsstörungen unter Umständen nicht. Und weil es im Moment sehr, sehr viele Kinder betrifft, und das für mich auch eine gesellschaftliche Auswirkung haben wird, die wir vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren deutlich sehen können.
Katrin Klöpper, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.